Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag, und so hört es sich an, wenn Britney Spears auspackt.
After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized.
Die amerikanische Pop-Ikone, die seit 13 Jahren wegen psychischer Probleme unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, erklärt, sie habe immer nur die Welt an der Nase herumgeführt, wenn sie glücklich getan hätte. In Wirklichkeit sei sie traumatisiert und werde gehalten wie eine Sklavin. Ob Hilferuf einer Gefangenen oder zweifelhafte Äußerungen einer nicht ganz zurechnungsfähigen, gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. In den vergangenen Monaten beschäftigte die US-amerikanische Popsängerin Britney Spears ja immer wieder die internationalen Pop-News und auch ihre Fans weltweit. Vor ziemlich genau einem Jahr kochte im Internet die Kampagne Free Britney hoch. Anfang diesen Jahres sorgte dann die Dokumentation Framing Britney Spears für Aufsehen und jetzt sorgt die Sängerin selbst für einen großen Knall, in dem sie sich seit langem mal wieder selbst und sehr, sehr ausführlich äußert zu ihrer Situation. Und zwar bei einer Anhörung vor Gericht, bei der sie das Ende ihrer Vormundschaft fordert. Über 20 Minuten lang dauerte diese Abrechnung, die es in sich hat.
I work 7 days a week, no days off, which in California the only similar thing to this is called sex trafficking. Making anyone work against their will, taking all their possessions away, credit card, cash, phone, passport card, and placing them in a home where they work with the people who live with them.
Sie fühle sich wie eine Zwangsprostituierte, sie werde zur Arbeit gezwungen, müsse Geld, Handy, Reisepass abgeben und dürfe nicht über ihren eigenen Körper, ihre Familienplanung entscheiden. Die Liste geht noch sehr, sehr viel länger. Sie bekomme gegen ihren Willen zum Teil schwere Medikamente. Jeder Aspekt ihres Lebens werde von der Vormundschaft kontrolliert. Ich will bloß mein Leben zurück. Das waren 13 Jahre und das ist genug, sagt die 39-Jährige. Die Soziologin Nadia Shehadeh verfolgt seit langem die Schlagzeilen um Britney Spears und ist jetzt mein Gast. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Hallo.
Das Statement, das Britney Spears gestern vor Gericht verlas, das hat ja tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe. Auch nachdem Spears ja ewig wirklich nur Tanzvideos und Katzencontent auf den sozialen Netzwerken abgesondert hatte, war damit zu rechnen, dass sie sich so umfangreich und in voller Härte zu ihrer Situation äußert?
Also mich hat es komplett überrascht und es war auch ein bisschen ein Novum, dass Spears sich so ausführlich und auch so drastisch in einem Rundumschlag so kämpferisch äußert. Und es wurde ja im letzten Jahr fast nur über und nicht mit Britney Spears gesprochen. Und sie hat zwar immer mal wieder auch durchblicken lassen auf Instagram, dass die ganzen Debatten nicht unbemerkt an ihr vorbeizogen, aber zur Doku Framing Britney Spears, die ja frenetisch gefeiert wurde, hat sie sich ja zum Beispiel auch sehr kritisch geäußert, also mit dem richtigen und wichtigen Hinweis auch, dass all die Bilder und Vorfälle, die damals künstlich zu Skandalen aufgebürscht wurden, ja in dieser Doku nur wieder reproduziert werden. Und sie hat auch gesagt, sie habe sich richtig geschämt und geweint, als sie diese Doku gesehen hat. Und ich glaube, der Stress muss für sie richtig groß gewesen sein. Und ich bin sicher, dass das, was sie vor Gericht vorgetragen hat, aber auch wirklich widerspiegelt, wie sie in den letzten Jahren leben musste. Und ja, ich vermute auch, dass sie vieles an der Berichterstattung über sie trotzdem nicht gerade frenetisch gefeiert hat, sondern als eher belastend empfand.
Der Leidensbericht und jetzt auch die Anschuldigungen gegenüber dem Vater und der Vormundschaft, die klingen ziemlich ungeheuerlich. Wie bewerten Sie diese Aussagen?
Also das, was Spears da äußert, was ja eigentlich fast noch schlimmer ist als das, was man immer vermutet hat, nämlich dass wirklich nahezu jeder Aspekt ihres Lebens kontrolliert werden kann, auch ihr Körper. Das ist tatsächlich auch das, was man sich unter einer Conservatorship in den USA vorstellen muss. Also, dass praktisch jeder Lebensbereich betroffen ist, wie das Geld ausgegeben werden darf, ob man Auto fahren kann, wann man das Haus verlässt, ob man einen eigenen Anwalt haben und heiraten darf. Und in ihrem Fall betrifft es natürlich auch Entscheidungen in Bezug auf ihre künstlerische Karriere, wie sie Interviews führt, was sie auf Social Media postet. Und für eine Künstlerin, die jetzt fast immerhin 40 ist, ist das natürlich schon ein Hammer.
Eine Frage, die sich daran anschließt, wäre, es gibt da Stimmen, die sagen, mit einem männlichen Star würde wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation anders umgegangen. Was halten Sie davon?
Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall das Ganze auch so eine sexistische Komponente hat, also dass tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen wird und Männer bestimmt anders bewertet werden. Und ich glaube aber auch, es gibt eine zeitliche Komponente. Also dass gerade jüngere KünstlerInnen, die in den letzten Jahren auch die Möglichkeit hatten, ihr Selbstbild selber zu kuratieren, durch soziale Medien zum Beispiel, viel, viel selbstbestimmter auch auftreten konnten. Und das hat Britney Spears ja auch selber gesagt in ihrem Statement, dass zum Beispiel eine Miley Cyrus auf der Bühne Joints rauchen kann, ohne dass sie eben sofort eine Vormundschaft bekommt. Und so vor 10, 15 Jahren waren es halt noch andere Zeiten. Da gab es eine Paparazzi-Kultur ohnegleichen. Da wurden viele, viele junge Frauen auch einfach Opfer dieser Sensationspresse, die sich ja auch heute kritisch äußern.
Wir sind doch noch sehr, sehr interessiert daran, Ihre Einschätzung zu hören. Also zum Beispiel auch zu der Frage, ob dieses mediale Spektakel, was wir ja auch erlebt haben, zum Beispiel unter diesem Hashtag und diese große Gemeinde von Fans, die sich ja immer wieder dafür ausgesprochen haben, dass Britney Spears befreit werden müsse. Denken Sie, dass dieses mediale Spektakel im Grunde Britney Spears eher unterstützt hat oder eher belastet?
Also ich glaube teils. Also ich kann natürlich auch nur spekulieren. Mein Eindruck ist, dass sich durch das Medienspektakel schon eine große Belastungskulisse auch aufgebaut hat, die zusätzlichen Druck für Spears bedeutet. Zumindest hat es sich ja auch oft so gespiegelt. Wobei man schon gemerkt hat, dass ihre Fans ihr natürlich auch viel bedeuten. Dass sie aber in den letzten 13 Jahren immer mal wieder selbst Vorstöße gemacht hat, die Vormundschaft zu beenden oder beenden zu lassen und das aber immer außerhalb des Rampenlichts getan hat, zeigt für mich auch, dass sie nicht das schlafende Dornröschen war, das erstmal von Medien und Fans wachgerüttelt werden musste. Und das heißt für mich, ja, wahrscheinlich haben sich Spears und Fans und Presse alle gemeinsam ein Ende der Vormundschaft gewünscht, aber vielleicht eben nicht mit denselben Mitteln und diesem medialen Aufruhr.
Das Thema Mental Health wird in der Öffentlichkeit ja inzwischen ja weit verständnisvoller aufgenommen als noch vor Jahren. Wir haben hier im Kompressor zum Beispiel gesprochen über diese Oprah Winfrey-Kooperation mit Prince Harry. Das war ja ein sehr, sehr prominentes Beispiel dafür, dass sich das Blatt an der Stelle dreht. Haben es Personen wie Britney Spears in Zukunft oder möglicherweise auch schon jetzt einfacher, ihre Geschichte zu erzählen?
Ja, ich finde schon, dass das alles sehr gute und wichtige Vorstöße sind. Also einerseits solche Interviewreihen wie mit Prince Harry und Oprah, aber auch Bewegungen wie MeToo. Aber trotzdem findet vieles von denen ja auch in gewissen Medienspektakeln statt. In einem oft sehr spekulativen Raum, der eben auch vieles auf die betroffenen Personen, über die berichtet und gesprochen wird, projiziert. Aber trotzdem, es ist natürlich absolut zu begrüßen, dass man jetzt Britney Spears selbst zuhören kann. Und ich glaube, dass sie auch viel Unterstützung erfahren wird, die auch sehr wichtig ist.
Sagt die Soziologin Nadja Shehadeh. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Beim Stichwort Hexe, da denken die meisten von uns wahrscheinlich an die Figur aus dem Märchen, an eine Frau, eine alte Frau, die zaubern kann, eine böse Frau, die auf dem Besen angeritten kommt, die hässliche Warzen trägt, vielleicht einen Raben auf der Schulter. Die Ausstellung Hexen im Innsbrucker Taxispalais, die zeigt jetzt einen ganz neuen Blick auf die Frauen jenseits der Märchen. Und sie zeigt vor allem, wie die Kunst mit der Figur der Hexe umgeht. Nida Tabassomi ist die Leiterin des Taxispalais in Innsbruck. Sie hat die Ausstellung kuratiert und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hier von Deutschlandfunk Kultur würden beim Stichwort Hexe wahrscheinlich wirklich an Hänsel und Gretel denken, an die alte böse Hexe aus dem Märchen, vielleicht auch noch an Bibi Blocksberg. Erinnern Sie sich noch, wann und wie Sie zum ersten Mal die Figur der Hexe wahrgenommen haben?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe natürlich diese Märchen rezipiert, war Fan von Bibi Blocksberg. Also die Referenzen, die Sie jetzt genannt haben, haben auch in meinem Leben eine Rolle gespielt als Kind. Mhm. Aber ich muss sagen, das Bestürzende ist eigentlich, dass wir in diesem Märchen wirklich eine Figur, die es ja nicht gab und ein Passepartout-Begriff der Vernichtung, der Diskriminierung so an die nächsten Generationen weitergeben. Ja, also diese Vorstellung von der nicht mehr reproduktionsfähigen, nicht mehr gebärfähigen Frau. Deswegen sind es meistens in der Imagination alte Frauen. Ah. Und dieses bei Hänsel und Gretel, dass sie versucht, die Kinder zu verspeisen, ist zum Beispiel ein Klassiker dieser Ausrottungsgeschichte. Also statt zu reproduzieren, wurden diesen Frauen eben vorgeworfen, Kinder zu vernichten oder auch Männer impotent zu machen. Dann gibt es natürlich sowas wie bei Bibi Blocksberg oder was wir jetzt auch bei Harry Potter sehen und in vielen Serien sind diese Superkräfte, könnte man sagen, von dann vielleicht auch eher jüngeren Menschen oder Kindern, mit denen sich andere Kinder dann gerne identifizieren. Ich glaube aber, dass wir uns fragen sollten, warum wissen wir so wenig über diese Vernichtungsgeschichte? Warum lernen wir darüber nichts in der Schule, sondern spielen weiter mit diesem Begriff, der eben nicht unproblematisch ist, ja, weil er ja immer nur auf Ausschließung dessen, was Gefahr fürs System bedeutete, basierte und relativ flexibel war. Also man konnte Leute anonym anzeigen und der Hexerei bezichtigen und das hat ausgereicht für einen Prozess. Und die Foltermethoden haben dann oft auch ausgereicht, um ein Geständnis von den betroffenen Personen zu erhalten. Und dann verbrannten sie auf dem Scheiterhaufen. Also warum spielt das eigentlich keine Rolle in unserem Leben, sondern warum gehen wir damit so ein bisschen romantisch um? Hm. Aber können wir diesen offenen Begriff vielleicht umdeuten oder uns aneignen und sagen, das, was eigentlich ausgeschlossen werden sollte, in einer Zeit, wo der Kapitalismus etabliert wurde, also das ökonomische System, was uns bis heute verfolgt, könnte man sagen, dann wird es natürlich interessant. Und ich glaube, dann wäre das Hexerische wahrscheinlich eher ein nährendes Wissen, was auf Zuhören beruht, auf Durchlässigkeit, auf Spüren und auch auf einem anderen Umgang mit Natur, als dass es was wäre, wo bestimmte Individuen diese magischen Kräfte haben.
Das würde ja auch doch sehr zusammenpassen mit so einer nicht ganz unerheblichen Bewegung von selbsternannten Hexen, die es ja heute auch gerade in den Großstädten wieder gibt. Also nämlich wissende Frauen, die Kräuter wissen, auch eine bestimmte emanzipatorische, feministische Kraft sozusagen mitbringen und feiern und diesen Hexenbegriff ganz bewusst für sich selbst auch wieder nutzen und sozusagen positiv besetzen. Sie finden ja aktuelle Positionen in der Kunst, die sich mit Hexen beschäftigen. Was wird da gezeigt?
Genau, also was diese Ausstellung, glaube ich, auszeichnet, es geht einerseits um die Untersuchung der Infrastruktur, namentlich des Kapitalismus und auch der Kirche, die diese Verfolgungsmatrix errichtet haben und wie das in der Gegenwart nachhallt. Einmal geht es um diese Strukturen, andererseits geht es um Versuche des Ausbruchs aus diesen Strukturen. Also ich sage mal ein Beispiel von der Pauline Jardin-Curnier, die ein Video in der Ausstellung zeigt, das mit dieser Reproduktionsgrammatik sehr humorvoll umgeht. Ja, also wir sehen Frauen nach der Menopause. Also sie müssen dem Diktat des Gebärens nicht mehr folgen, sie können es gar nicht. Der weibliche Zyklus kehrt dennoch magisch wieder, aber als mörderische Lust. Okay. Also wir sehen die Protagonistinnen in diesem Film wild menstruieren, das Blut rinnt über ihre Beine. Und immer wenn das passiert, dann scheinen sich wirklich Eros und Thanatos zu vereinen und eine unbändige Energie entsteht, die einerseits sexueller Natur ist und andererseits Mordgelüste auslöst und zwar speziell auf männliches Frischfleisch. Diese jungen Männer werden dann also tot aufgefunden und für ihre Straftat müssen die Damen ins Gefängnis. Aber auch das kann sie nicht stoppen. Und mit verausgabener Sexualität findet sie auch ihren Weg durch die Gefängniswände zueinander. Also man könnte es auch pansexuell nennen, was da besteht. Da sind auch Pflanzen im Spiel und so weiter. Auch der männliche Gefängniswärter, der das mit größerem Interesse verfolgt durchs Schlüsselloch, kann diesen Gefangenen eigentlich nichts wirklich anhaben. Also dieses Gefängnis wirkt fast ein bisschen wie ein größerer Freiheitsraum, weil sie diesem alten Paradigma entkommen konnten. Also da sind sehr viele Anklänge an eine sehr brutale Geschichte, an sehr große Missstände, die bis heute bestehen. Und gleichzeitig öffnet es so einen Imaginationsraum, wie wir Dinge einfach verschieben können, wie wir sehr humorvoll uns das auch einmal angucken können und darin natürlich dann die Absurdität erkennen. Ja, und diese Frage wird auf jeden Fall an uns alle darin gestellt, können wir umdeuten? Ja, das wäre jetzt keine positive Vision, aber es ist ein Anstoß, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich glaube, das kann man in der Wortsprache, das kann man in den Medien und so weiter nicht so machen. Dazu brauchen wir die bildende Kunst oder Künste insgesamt.
Sagt Nina Tawassomi. Sie ist Leiterin des Innsbrucker Taxispalais. Dort läuft ab morgen und dann noch bis zum 3. Oktober die große Kunstschau Hexen. Hier im Deutschlandfunk Kultur hören Sie heute Abend in unserer Sendung Fazit auch eine erste Besprechung unseres Kritikers zu der Ausstellung. Ich danke ganz herzlich Nina Tawassomi. Toi, toi, toi.
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das PEN-Zentrum Deutschland protestiert dagegen, dass die Schriftstellerin Asli Erdogan von der türkischen Justiz erneut angeklagt werden soll. Die Schriftstellervereinigung forderte deutliche Reaktionen der Bundesregierung. Man könne mit staatlichen türkischen Stellen nicht weiter zusammenarbeiten wie mit solchen aus demokratischen europäischen Ländern, so Vizepräsident Leander Sukow. Erst im letzten Jahr war Asli Erdogan vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden, soll nun aber in gleicher Sache wieder vor Gericht gestellt werden. Erdogan lebt seit 2017 in Deutschland. Die Schriftstellerin Annette Gröschner wird mit dem diesjährigen Klopstock-Preis für neuere Literatur ausgezeichnet. Sie erhalte die mit 12.000 Euro dotierte Ehrung für ihr Gesamtwerk, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Mit Annette Gröschner werde eine Schriftstellerin ausgezeichnet, die sich seit fast drei Jahrzehnten mit den gesellschaftlichen Veränderungen und Umbrüchen im wiedervereinigten Deutschland beschäftigt. Sachsen-Anhalt verleiht seit 2015 jährlich den Klopstock-Preis für neue Literatur als höchste Auszeichnung des Landes auf diesem Gebiet. Nachdem die prodemokratische Zeitung Apple Daily aus Hongkong heute wegen angeblicher Verstöße gegen das sogenannte neue Sicherheitsgesetz eingestellt wurde, fordert der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, die westlichen Länder zu entschlossenem Handeln auf. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Seit es das Sicherheitsgesetz in Hongkong gibt, ist eigentlich kein Journalist in Hongkong, aber letztlich muss man ja leider sagen, auch weltweit sicher vor den langen Armen des chinesischen Regimes. Der Anspruch dieses Gesetzes ist eine globale Reichweite. Umso wichtiger ist, dass tatsächlich jetzt auch von vielen Regierungen dieser Welt deutlich gemacht wird, das ist nicht hinnehmbar, das ist nicht akzeptabel. Und da kann es auch nicht nur bei rhetorischen Signalen bleiben. Auf EU-Ebene müssen wir, glaube ich, auch nochmal über die Frage von Sanktionen sprechen.
RTL wird den Pumuckl neu verfilmen. Das teilte die Mediengruppe in Köln mit. 2022 sollen die Dreharbeiten für eine zeitgemäße Unterhaltungsserie für die ganze Familie beginnen, in der man die bayerische Seele der Pumuckl-Geschichten bewahren wolle, heißt es in der Mitteilung. Regie wird Markus H. Rosenmüller führen. Die Serie soll zunächst beim Streamingdienst RTL Plus und dann im Programm von RTL laufen. In den 1980er Jahren war Meister Eder und sein Pumuckl eine der beliebtesten Kinderserien im deutschen Fernsehen. Bis heute gelten die Abenteuer des rothaarigen Klabautermanns mit der Stimme von Hans Clarin und dem Schreinermeister Eder, die aus der Feder von Alice Kaut stammen, als Kult.
Der Franco-Kanadier Guy Delisle ist bekannt geworden für seine dokumentarischen Comics aus China, Nordkorea, Myanmar oder Jerusalem. Sehr subtil und humorvoll ist sein Blick, besonders wenn es um die Erfahrungen und Eindrücke dieser exotischen Orte geht. Für seinen neuen Band ist der Wahlfranzose Delisle zurückgereist, und zwar gleich in doppelter Hinsicht, in seine Heimat Quebec und in die Vergangenheit. Lehrjahre heißt sein Comic. Unsere Kritikerin Barbara Buchholz hat ihn gelesen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wo genau hat denn Guy Delisle diese titelgebenden Lehrjahre absolviert? Wohin führt uns der Band?
Ja, der spielt in einer Papierfabrik in der Stadt Quebec im französischsprachigen Kanada. Und dort hat Guy Delisle in den 80ern als Jugendlicher 3 Sommer lang gearbeitet. In diese Vergangenheit katapultiert uns eigentlich schon das Cover. Also da sehen wir eine Fabrikhalle mit so schweren Maschinen, mit klobigen Haken, die von der Decke hängen. So eine gigantische Rolle Papier und Dampf, der da so durchwabert. Während dieser Sommerjobs lernt der damals Kunststudierende Guy nicht nur diese mächtigen Maschinen zu beherrschen und auch den einen oder anderen Kollegen in dieser doch eher rüden Männerwelt zu schätzen, sondern parallel dazu stößt er auch auf die Möglichkeit, Trickfilm zu studieren und findet damit eben auch seinen künftigen beruflichen Weg.
Ich habe das ja gerade schon so angedeutet, aber bei diesen vorhergehenden Bänden, also bei den Aufzeichnungen aus Jerusalem, Aufzeichnungen aus Birma, Shenzhen oder Pyongyang, da gab es ja immer viel, viel Lob, unter anderem, weil diese exotischen Orte eben so treffend gezeichnet waren. Und jetzt geht es 140 Seiten lang über einen Ferienjob in einer Papierfabrik. Also das klingt ja jetzt tatsächlich sehr wenig exotisch.
Ja, also mein erster Gedanke war auch, als ich das Buch aufgeschlagen habe, dachte ich auch so, jetzt hat er irgendwie alles andere erzählt. Also er hat ja außer diesen Reiseaufzeichnungen auch noch so eine Reihe gemacht, Ratgeber für schlechte Väter, was ja auch recht lustig war. Und jetzt kommt er auch reisemäßig wohl nicht mehr so viel rum. Und jetzt nimmt er sich also mal die eigene Jugend vor, so war so mein Gedanke anfangs. Er thematisiert ja auch tatsächlich außer diesem Job und diesem Arbeitsalltag die nicht so richtig existente Beziehung zu seinem Vater, der in dieser Fabrik als technischer Zeichner arbeitet. Das allerdings ist so ein Aspekt in der Geschichte, der mich jetzt irgendwie am wenigsten gepackt hat. Also für mich blieb das so ein bisschen wie ein Fremdkörper, also dieser Aspekt der Geschichte, der sich da nicht so richtig eingefügt hat, der dann aber am Schluss plötzlich so nochmal als so ein Schlusspunkt da reinbricht. Also das war für mich nicht so ganz rund.
Wenn wir jetzt nochmal so vergleichen, also dieses vielleicht autobiografische versus das dokumentarische, was gefällt Ihnen da besser?
Ja, also auf jeden Fall, gerade in diesem Fall diese dokumentarische Seite an dem Comic, also die Geschichte dieser Fabrik und auch die Schilderungen dieses seltsamen, anachronistischen Soziotops, was sich dem Guy da so eröffnet. Und sowas kann der Delisle einfach sehr, sehr gut. Das hat er ja früher auch schon immer bewiesen. Da muss immer gar nicht viel passieren. Also da ist ein gutes Beispiel für Geisel. Das ist ja 2017 auf Deutsch erschienen. Da hat er die Erlebnisse eines Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aufgezeichnet, der im Nordkaukasus von tschetschenischen Separatisten entführt wurde. Und da schildert er halt gerade so dieses zermürbende Warten allein in einem Zimmer, nicht zu wissen, was passiert, und eigentlich passiert seitenlang so gar nichts. Und das hat er total gut spürbar gemacht, finde ich. Und ein bisschen bricht das halt auch in diesem Band jetzt durch. Also wenn er dann zum Beispiel diese echt langen 12 Stunden Nachtschichten in dieser heißen und total lauten Fabrik auch ja doch spürbar macht.
Barbara Buchholz, wo wir gerade bei den großen Vergleichen sind, was würden Sie denn sagen, wie sich jetzt dieser Band Lehrjahre grafisch in das Werk von Guy Delisle einreiht?
Also grafisch fand ich es ziemlich stark, und ganz besonders krass finde ich den Unterschied zu diesen ersten Büchern, Shenzhen und Pyongyang. Also die waren ja noch sehr grob gezeichnet, so wirkt eher wie Kohlestift oder Bleistift mit so recht kleinen Textblasen und fast so eine Art Bleiwüste schon. Und hier in Lehrjahre ist das, ja, die Farbgebung auch dieses Schwarz-Weiß-Grau, und es gibt aber eben eine Zusatzfarbe, so ein warmes Orange, das als so sehr schön als Akzent gesetzt wird. Also wenn das T-Shirt von dem Guy ist zum Beispiel in dieser Farbe oder so heiße Dampfschwaden in der Fabrik oder auch wenn das aus den Schloten qualmt oder wenn irgendwo die Morgensonne aufgeht. Also das ist sehr, ja, optisch sehr schön gemacht, finde ich. Die Zeichnungen sind klar, so wie das in den jüngeren Bänden jetzt auch war und auch in diesem cartoonigen Stil, den man so kennt von DeLisle. Und ja, die Seitenaufteilung hat auch was sehr Trickfilmisches, finde ich. Das passt ja auch zu seinem Beruf. Also da fällt mir eine Seite ein, wo Guy mit seinem Fahrrad am Anfang einer abschüssigen Straße steht und will da jetzt runter. Unten ist eine Kreuzung. Die Ampel steht auf Rot und er weiß halt ganz genau, wann die umschaltet und fängt dann an, runterzuzählen und gleichzeitig in die Pedale zu treten. Und als er bei Null unten ankommt, schaltet die Ampel dann so punktlandungsmäßig auf Null, auf Grün. Und das ist halt, diese Abfahrt ist so sehr schön gezeichnet mit verschiedenen Perspektivwechseln, mit so Details herangezoomt, also mal das ein Pedal oder der Lenker oder ein Rad. Da ist sehr viel Tempo auf dieser Seite. Und ja, also insgesamt kann ich sagen, so dieser Band hat mich grafisch mehr überzeugt als inhaltlich.
Sagt Barbara Buchholz über Lehrjahre von Guy Delisle, erschienen bei Reprodukt, aus dem Französischen übersetzt von Heike Drescher. 144 Seiten, kosten 29 Euro. Vielen Dank, Frau Buchholz. Nur mal ein plakatives Beispiel. Weibliche Teilnehmer haben in den vergangenen Monaten besonders oft feststellen müssen, dass öffentliche Toiletten Mangelware sind. Die, die es gibt, kosten Geld und weil alle Restaurants und Kneipen geschlossen waren, konnte man da ja auch nicht hingehen. Männer haben es da etwas leichter, mal eben hinter irgendeinem Busch zu verschwinden. Und Männer sind es auch, die die meisten unserer öffentlichen Räume und Gebäude entworfen haben. Die feministischen Architektinnen der Matrix Feminist Design Cooperative haben das schon in den 80er Jahren kritisiert. Eine Ausstellung im Londoner Barbican Center zeigt jetzt ihre Arbeit. Nathalie Klinger hat sich die Ausstellung angesehen.
These two posters are both for building products.
Kurator John Asprey zeigt mir zwei Werbeposter für Produkte, die beim Wohnungsbau zum Zuge kommen. Jeweils eine Frau ist zu sehen.
Air conditioning and ceramic tiles.
Eine bewirbt Klimaanlagen, die andere soll zum Kauf von Keramikfliesen verführen. Mit Sprüchen wie, ich mag Outdoor-Typen.
Both being advertised with these images of women that we're supposed to view as seductive, I suppose, with phrases like... I like the outdoor type.
Frauen, erzählt Kurator John Asprey, hatten in den 1980ern wenig Möglichkeiten, in der Architektur durchzustarten. Die Poster geben einen Eindruck davon, wie sexistisch die Welt war, aus der die Matrix Feminist Design Cooperative hervorgegangen ist. Die Ausstellung How We Live Now widmet sich der Arbeit der feministischen Architektinnengruppe. Gründungsmitglied Joss Boyce hat die Schau mit John Asprey kuratiert.
Während des Studiums haben wir uns immer wieder anhören müssen, Frauen sollten keine Architektinnen werden und dass wir Männern die Jobs wegnehmen würden und dass wir ja gut darin wären, Küchen zu entwerfen.
Wie innovativ Joss Boyce und ihre fünf Mitgründerinnen stattdessen an ihre Arbeit herangingen, zeigen die ambitionierten Projekte, die in der Ausstellung auf Fotos zu sehen sind.
This is a building that still exists. It's still in Whitechapel.
Da ist etwa Jagannari. Das Bildungszentrum und Frauenhaus steht noch heute im Londoner Stadtteil Whitechapel, wo seit jeher viele Einwandererfamilien aus Südasien leben. Das Mosaik an der Tür, die ornamentalen Metallgitter vor den Fenstern und der Innenhof verweisen auf diese Region. Doch mit seinen typisch englischen Backsteinen fügt sich das Gebäude nahtlos in seine Umgebung ein.
Racial harassment is particularly...
Damals war Rassismus sehr weit verbreitet in Whitechapel. Die Frauen wollten sich von dem Gebäude angesprochen fühlen. Es sollte aber nicht, Zitat, zu asiatisch aussehen.
Der innovative Ansatz liegt jedoch weniger im Gebäude selbst, als vielmehr im Prozess, in dem es entstanden ist. Die Backsteine suchten die Frauen aus Whitechapel auf einem gemeinsamen Spaziergang durch die Gegend aus, indem sie besonders auf die Hauswände schauten. Statt technischer Zeichnungen bastelten die Matrix-Architektinnen ein 3D-Modell aus Pappe, das hier auf einem Tisch nachgebildet ist.
Es ließ sich zerlegen. Man konnte also die Wände abnehmen und die Räume verschieben. Eine weitere Taktik war, den Frauen ein Band in der Länge des neuen Raumes zu geben, das sie an ihren bisherigen Raum anlegen konnten, um zu sehen, wie sich die Größe zueinander verhält.
Matrix wollten somit die damals männerdominierte und heute noch immer zumeist der Mittelschicht vorbehaltene Architekturbranche allen zugänglich machen, ob als KundInnen oder als Praktizierende. Eine einfache und deshalb sehr wirksame Methode, sagt Joss Boyce.
So, in a way that was quite simple. And I think that was really powerful.
Dazu gehörte auch, dass sie ihre KundInnen beim Antrag auf Fördergelder unterstützten, die solche Bauprozesse überhaupt ermöglichten. Im London der frühen 1980er unter einer Labour-geführten Verwaltungsbehörde gab es davon viel, genauso wie Leerstand. Die konservative Premierministerin Margaret Thatcher löste die Behörde 1986 jedoch auf, was Projekte zunehmend erschwerte. So steht es im Wikipedia-Artikel über die Kooperative, den man hier nicht auf einem Bildschirm, sondern auf einem Metallschild lesen kann.
Angesichts der Nachweise, die man liefern muss, haben viele Frauen kaum eine Chance auf einen Wikipedia-Eintrag, weil ihre Arbeit weniger dokumentiert ist. Der Artikel über Matrix wurde erst nach ein paar Anläufen und mit Hilfe einer australischen Architektinnengruppe angenommen, die gesagt haben, ja, Matrix hat tatsächlich existiert.
This group did exist and this work did happen.
Mit Stücken wie diesem wirft die Ausstellung Fragen auf, die weit über die Architektur hinausgehen. Der Staubsauger vom zeitgenössischen feministischen Architekturkollektiv Edit gehört dazu. Er hat 3 Rohre und funktioniert nur, wenn 3 Personen ihn gleichzeitig bedienen. Unmöglich also, dass das Staubsaugen allein an der Frau hängen bleibt. Er spitzt das zu, was Kurator John Asprey mit der Ausstellung vermitteln will.
Wenn alle unsere Architekten weiße Männer sind, haben sie eine bestimmte Weltsicht, der sie sich nicht unbedingt bewusst sind. Bestimmte Fragen werden sie sich gar nicht stellen. Wer unsere Lebensräume designt, hat aber einen Einfluss auf uns alle. Und das ist etwas, das wir verändern können, wenn wir das wollen.
Nathalie Klinger aus London über die Ausstellung How We Live Now, die feministischen Architektinnen von Matrix Feminist Design Cooperative. Noch zu sehen ist 23. Dezember im Londoner Barbican. Noch ein kleiner Nachtrag zur Sache. Heute studieren deutlich mehr Frauen Architektur als noch in den 80er Jahren. Im Schnitt werden sie aber noch immer schlechter bezahlt als die männlichen Kollegen. Bei großen Firmen, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland, um rund 15%.